Herzlich willkommen zum Covid-19 Business Challenge Podcast, eine Initiative der Manager Lounge und dem Rotonda Business Club. Heute spricht Manager Lounge Präsident Jürgen Siegemund mit Dr. Manuel Vermeer. Dr. Manuel Vermeer ist Sinologe, Strategieberater und Keynote Speaker und er gibt eine profunde Einschätzung zu den Auswirkungen von Covid-19 in China.
Herr Dr. Vermeer, China und Indien, das sind Ihre Domänen seit über 30 Jahren. Sie sind profunder Kenner beider Welten und verfügen über Einblicke und Kontakte, die anderen verschlossen bleiben. Wir haben im Rahmen der Manager Lounge eine Veranstaltung geplant zusammen zum Thema China, Indien, Quo Vadis, Europa. Die können wir momentan aufgrund der aktuellen Einschränkungen nicht durchführen, aber das soll uns ja nicht daran hindern, in diesem Podcast über dieses Thema zu sprechen. Damit sind wir beim Thema Einschränkungen wegen Ausbreitung des Coronavirus. Ist das Coronavirus für China, weil das Land zuerst betroffen war und weil es jetzt am frühesten aus der Isolation herauskommt, wie wir sehen durch die Erleichterungen der Restriktionen in Wuhan und der Provinz Hubei und den ersten Produktionsanläufen in den Bergen dort, ist das eventuell für China ein Vorteil, dass es jetzt zuerst aus diesem Thema wieder rauskommt?
Wir müssen sicher unterscheiden zwischen politischen, wirtschaftlichen, sozialen Faktoren, die da mit reinspielen. China kommt, wie es derzeit scheint, eventuell tatsächlich früher raus aus der Krise, aber das ist ja keineswegs gesagt. Es kann durchaus eine große zweite Welle geben, davon gehen viele auch aus. Es haben Millionen Landarbeiter Wuhan verlassen, bevor der Ausbruch offiziell wurde. Die sind irgendwo im Land verteilt, also vielleicht auch Superspreader, die das Virus weiterverteilen. Das ist alles noch gar nicht sicher. Die chinesische Wirtschaft hat signifikant gelitten im ersten Quartal. Also für Q1 kommen die Daten jetzt erst im April raus. Aber wir gehen davon aus, dass es maximal zwischen 2-3% liegen kann, wenn man seriös ist. Das Thema ist natürlich, wie seriös sind die Opferzahlen, die wir aus China bekommen. Da muss man vorsichtig sein. Importe sind um Exporte 20% eingebrochen. Retail 20% runter. Aber man kann es ganz gut absehen, beispielsweise an der Umweltverschmutzung, die, wie auf Satellitenbildern ersichtlich, signifikant zurückgegangen ist. Auch die Elektrizitätsversorgung hat gelitten, beziehungsweise man hat viel weniger Elektrizität verbraucht. Also daran sehen wir, dass die Wirtschaft tatsächlich deutlich gelitten hat. Und insofern denke ich erstmal nicht, dass es ein Vorteil ist, für China früher rauszukommen, weil sie einfach noch gar nicht raus sind. Das Spannende ist eher, wie sie das politisch darstellen, also ihr Narrativ verändern. Von dem China-Virus, wie ihn Trump ja genannt hat, geht China jetzt quasi zur Gegenattacke über und sagt, das Ganze kommt ja aus Amerika wahrscheinlich. Wir hatten im Oktober letzten Jahres die Military Games in Wuhan, wo Soldaten aus über 100 Ländern in Wuhan Games veranstaltet haben, Wettkämpfe. Und da ist das Narrativ, sogar der offizielle der chinesischen Regierung jetzt, dass da die Amerikaner das Virus mitgebracht haben. Also man versucht quasi zu sagen, wir waren es gar nicht, vielleicht waren es die anderen. Und wenn man das durchzieht, und da sind die Chinesen sehr erfahren, Narrative zu ändern, dann könnte es tatsächlich ein Vorteil sein für China, weil es nachher heißt, schaut her, sie haben es geschafft. Und sogar viele demokratische Politiker loben ja die Chinesen, wie sie in dieser Konsequenz auch Wuhan abgeriegelt haben. Also wenn sie das schaffen, das Narrativ zu ändern, dann ist es durchaus möglich, dass China nachher dasteht, dass sie es besser gemacht haben und jetzt uns helfen, indem sie uns Ärzte schicken und Masken und so weiter.
Das ist ein Stichwort für mich bezüglich der Zeit vor Corona. Das, was Sie jetzt gerade schildern, fußt ja nicht nur auf der Corona-Krise oder nur teilweise. Die Entwicklungen, wir haben ja auch davor Entwicklungen gesehen. Es gab auch eine Zeit vor Corona und das ist noch gar nicht so lange her, wo wir fast täglich über Handelsstreitigkeiten, über Handelskriege sogar, über Isolationismus von einzelnen Staaten und von besseren Deals mit weniger Abhängigkeit, Stichwort Make America Great Again zum Beispiel, gesprochen haben, und zwar täglich. Und jetzt kommt verstärkend Corona dazu, quasi so als Zeitmaschine, so als Booster, der das Ganze beschleunigt. Bedeutet das in gewisser Weise das Ende von globalen Wertschöpfungsketten, wie wir sie bisher kennen?
Also sicher nicht das Ende der Wertschöpfungsketten, aber um den zweiten Teil Ihres Satzes aufzugreifen, vielleicht wie wir sie kennen. Also die Schwerpunkte können sich verlagern von China, USA, vielleicht China und Europa? Fragezeichen. Also wir haben ja Wertschöpfungsketten schon seit Tausenden von Jahren. Die Seidenstraße gab es vor 2000 Jahren. seither kommen Waren von Ost nach West und von West nach Ost. Das ist ja keine neue Erfindung. Das Spannende ist eher, wie sich das jetzt entflechten wird, aufgrund der etwas erratischen Verhaltensweisen des amerikanischen Präsidenten. Sieht es ja so aus, als ob sich die amerikanisch-chinesischen Beziehungen eher etwas entflechten, was die Wertschöpfungsketten anbelangt. Und das wäre vielleicht eine Chance auch für Europa einzusteigen. Das heißt, China wird eventuell, wie wir vorhin sagten, positiv herauskommen, wird weniger Amerika benötigen. Und das ist sicher die Chance für Europa, sich hier zu profilieren und zu sagen, gut, was können wir mit China machen? Positiv denken, nicht nur die Angst vor der gelben Gefahr, wie wir das immer in den letzten Jahrhunderten hörten, sondern tatsächlich eine Chance für Europa, gemeinsam, zusammen, also ein Europa, das ist eine Idee, mit China zusammenzuarbeiten.
Stichwort Europa, Herr Dr. Mehr. Bisher hat Europa als ja auch im speziellen Bereich die deutsche Wirtschaft immer wieder geschafft, in vielen Bereichen, ausgenommen mal die Internetbranche, technologisch immer einen Schritt voraus zu sein. Das ging über Jahre, ja fast schon Jahrzehnte hin gut. Da frage ich mich jetzt schon, ist es in Zukunft überhaupt noch möglich? Oder vor dem Hintergrund, was Sie sagen, eventuell eine Partnerschaft und nicht die gelbe Gefahr sehen, also China und EU als Partnerschaft, ist es überhaupt noch nötig? Weil wir sehen ja in China eine Änderung des Geschäftsmodells seit Jahren, rasant durch die eigenen Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen getrieben und eine Entwicklung vom Copy-and-Paste-Land und vom Billiglohnland zum First Mover und die uns hier in Europa, gerade auch in Deutschland, schon häufig genug technologisch auch mal gezeigt haben, in welche Richtung es gehen kann. Sind sie uns schon längst enteilt?
In vielen Bereichen sicher. Also Copy-Paste, Copyright-Verletzungen, das ist ja längst durch. First Mover jetzt schon in vielen Bereichen. Und insofern ist Europa führend in den alten Technologien nach wie vor. Wir haben eben die Bosch und Daimler und Siemens, aber in den neuen Technologien, dann in Deutschland ja im Grunde nur SAP, also wirklich Global Player im Bereich von Software und relevanten Technologien. Und da sind die Chinesen uns deutlich voraus. Was also künstliche Intelligenz anbelangt, Digitalisierung, wir erleben es ja gerade jetzt bei Corona jeden Tag, wie abgehängt Deutschland im digitalen Bereich ist und welche Probleme auftauchen, wenn wir plötzlich versuchen, alle online zu gehen. Die Chinesen haben in der Krise, in dem Lockdown in Wuhan beispielsweise, eine Halbleiterfabrik weitergeführt. Die liegt mitten in Wuhan. Und die hat die Erlaubnis bekommen, mit Sonderzügen wurden wirklich Fachleute während des kompletten Lockdown in die Firma gefahren, um weiter Halbleiter zu produzieren, weiter da zu forschen. Und diese Yangtze Memory Technology Company ist eben ganz erheblich relevant, um die Chinesen in Zukunft unabhängiger von den USA zu machen. Also Big Data, künstliche Intelligenz, Online-Plattformen. Es gibt in Hangzhou, wurde die App sehr schnell entwickelt, ich glaube innerhalb von 5 Tagen, wo die Leute dann eben über eine Ampel, rot, grün, gelb, gesagt bekommen, ob sie infiziert sind, ob sie sich weiter mit anderen Leuten treffen dürfen und so weiter. Die werden halt von Tagen von Huawei, von Alibaba, von Tencent, eToo, diesen Firmen, Apps entwickelt, die jetzt in Corona relevant sind, aber die man darüber hinaus auch weiter verwenden kann. Also da ist China uns längst voraus. Und wenn Europa sich da nicht anstrengt und sich weiterhin auf die alten Technologien konzentriert, dann werden wir massive Probleme bekommen.
Sie haben Baidu, Alibaba und Tencent gerade genannt. Die sind uns sicherlich voraus. Da gibt es aber auch noch einen anderen Spieler auf dem Weltmarkt, der über Jahre hinweg auch in diesem Bereich als führend betrachtet wurde und jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen gerade gerät, meiner Ansicht nach. Und wenn wir uns geopolitisch oder geoökonomisch das Ganze anschauen, dann spielt sich das Ganze ja nur zwischen zwei Blöcken ab. Nicht nur zwischen zwei Blöcken ab. Es gibt auch noch einen ganz ambitionierten Player, von dem ich jetzt gerade rede, mit der etwa gleichen Bevölkerungsgröße wie China, und das ist Indien. Und ganz unabhängig von der aktuellen Bedrohung durch die Pandemie, was wir in Indien noch gar nicht so richtig abschätzen können, was da gerade passiert, stellt sich natürlich schon die Frage, wird da ein Erfolg Indiens eventuell behindert, nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch das, was vorher schon da war, nämlich durch die Religion, durch die Gesellschaftsstrukturen, die vieles von außen gesehen zumindest nicht so möglich erscheinen lassen, wie das in China möglich ist? Oder gibt es dafür eventuell Lösungen? Oder sehen Sie aus Ihren Insights heraus Lösungen dafür?
Also ich bin jetzt seit etwa 40 Jahren regelmäßig in China und noch länger auch regelmäßig in Indien unterwegs. Und man kann, wenn man die Entwicklung der beiden Länder vergleicht, ganz klar sagen, dass Indien den Nachteil der Demokratie hat, wenn ich das mal so ein bisschen provokant formulieren darf. Als ich nach China kam, 1982 zum Studium, war China eines der ärmsten Länder der Welt. Und heute reden wir über eine Weltmacht, Nummer zwei oder was auch immer. Das ist in Indien so nicht möglich, weil wir eben eine Demokratie haben. Natürlich werden die religiösen Faktoren angesprochen, kommen die hinzu, Kastenwesen, Multiethnizität und diese Dinge erschweren eine einheitliche Entwicklung, so wie China das mit Druck und Gewalt vorangetrieben hat. Aber das ist auf der anderen Seite natürlich auch eine Chance. Gerade die Vielfalt der Kulturen, der Religionen, die problemlos nebeneinander leben, seit Hunderten von Jahren wohlgemerkt. Wenn sie durch Bombay laufen, haben sie alle Farben, Kulturen, Religionen und das funktioniert wunderbar. Wir haben das Konzept des Jugad, da können wir vielleicht in einem anderen Podcast mal separat darauf eingehen. Ich denke, Indien hat ja durchaus die Chance, eine zweite Weltmacht zu werden. Es wird länger dauern als in China, es wird noch lange dauern. Aber es ist nicht so, dass man von vornherein sagen kann, dieses Chaos des Indiens, wie man das hier oft so gerne darstellt, wäre ein Nachteil. Ich sehe da eher eine Chance. Und da das Modell, das wir in China haben, ja eigentlich von uns Europäern nicht akzeptiert wird, wenn wir über Moral, Ethik und Menschenrechte sprechen, haben wir mit Indien durchaus einen interessanten Global Player, der als Alternative zum chinesischen Modell sehr spannend wird. Also damit sollte man uns separat beschäftigen. Indien hochinteressant. Gerade jetzt unter Modi, der wurde ja von Time Magazine als The Great Divider bezeichnet, der Indien spaltet aufgrund seiner antimuslimischen Tendenzen. Das muss man sich sehr genau anschauen. Aber es ist sicher nicht so, dass man Indien abschreiben könnte aufgrund der Vielfalt, sondern im Gegenteil, eine große Chance für die Welt.
Herr Dr. Vermeer, das ist eine gute Überleitung und das, was wir in Zukunft besprechen wollen. Ich glaube, den Komplex Indien, das wäre jetzt heute zu viel des Guten. Und wir wollen ja dieses Manager-Lounge-Thema China, Indien, Quo Vadis, Europa nicht nur zwischen China und Europa abhandeln. Ich freue mich darauf, dass wir in Kürze über das Thema Indien stärker sprechen können, weiter sprechen können, das weiter ausbauen können. Und natürlich schwingt da im Hintergrund auch immer mit, dass seit jetzt schon im zweiten oder im dritten Fünfjahresplan in China festgelegte Ziel der Seidenstraße, der neuen Seidenstraße. Und das werden wir demnächst diskutieren. Und ich freue mich da schon sehr drauf, Herr Dr. Vermeer, für heute. Ganz herzlichen Dank. Und ja, wie sagt man in diesen Zeiten so schön, bleiben Sie mir gesund.
Ja, danke sehr herzlich für das Gespräch. Bleiben Sie gesund.
Das war der Covid-19-Podcast der Manager Lounge und dem Rotonda Business Club. Bis zum nächsten Mal.